HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Alle 2 Jahre werden in Venedig Konzepte für die Architektur der Zukunft präsentiert, bei der Architektur-Biennale, die im Wechsel mit der Biennale für zeitgenössische Kunst und den Filmfestspielen von Venedig über die Bühne geht. Den deutschen Pavillon bei der Architektur-Biennale in diesem Jahr gestaltet Peter Cacciola-Schmal. Er ist seit 10 Jahren Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Für die Biennale will er mit seinem Team ein Thema aufgreifen, das auch Architekten in diesen Zeiten sehr bewegt. Die Unterbringung von Flüchtlingen und die Frage, wie eine Stadt für Geflüchtete und Einwanderer zur neuen Heimat werden kann. Für HR Info das Interview habe ich Peter Cacciola-Schmal in seinem Büro im Frankfurter Architekturmuseum getroffen.
Peter Cacciola-Schmal, ich würde Sie gerne zu Beginn ein bisschen nach Ihren Vorstellungen vom Begriff Heimat fragen. Und zwar ganz konkret nach Dingen, die vielleicht für Sie wichtig sind, um einen Ort als Heimat zu empfinden. Und Sie sagen mir, ob Ihnen das wichtig ist.
Ja.
Eine schöne Umgebung.
Hängt von der Umgebung ab. Wie immer die ist, ist sie Heimat.
Aber sie muss nicht unbedingt schön sein.
Nee.
Gutes Essen?
Das Gleiche gilt auch da. Das heimatliche Essen ist nicht für jeden ein gutes Essen. Für den, den es betrifft, sehr. Weil es ja sein heimatliches Essen ist. Andere können sagen, sehr merkwürdig. Aber acquired taste heißt es in Englisch. Das sind Dinge, die nicht jedem schmecken. Aber denen, die daherkommen, besonders gut.
Was ist bei Ihnen ein Essen, was Sie als Geschmack von Heimat empfinden?
Ja, das ist ja mein Problem. Mein Heimatbegriff ist schwierig, weil ich hier und da aufgewachsen bin und deswegen in meiner Kindheit und Jugend wenig richtige Heimat aufbauen konnte. Eine davon ist sicher das Ruhrgebiet. Da war ich ab 4 und das andere ist Asien. Da war ich dann vorher und nachher.
Wir werden darauf nochmal kommen.
Ja.
Bleiben wir noch ein bisschen bei den verschiedenen Heimatattributen. Wie wichtig sind Ihnen da Menschen, mit denen man eine gemeinsame Sprache oder Kultur teilt?
Das ist sehr wichtig, weil man ja dann sich wie der Fisch im Wasser bewegen kann.
Und der Wunsch, bleiben zu wollen an dem Ort?
Das ist vielleicht etwas, was die neue Heimat betrifft. Man fragt sich nicht, ob man in seiner ursprünglichen Heimat bleiben will, weil man dort geboren ist und dort aufgewachsen ist. Aber wenn man dann sich verändert, umherwandert, stellt sich später die Frage, ob man an einem neuen Ort bleiben möchte und ob man sich vorstellen kann, dort heimatlich zu fühlen. Das ist dann die wesentliche Frage.
Diese Frage ist auch genau die, mit der Sie sich beschäftigen in der Vorbereitung auf die Architekturbiennale. Sie gestalten den deutschen Pavillon unter dem Titel Making Heimat, Germany Arrival Country. Ist das auch eine politische Botschaft, Deutschland als ein Land zu präsentieren, in dem Einwanderer eine neue Heimat finden können?
Das ist das Ziel. Die Frage ist, ob Einwanderer dazu beitragen, sich in ihrer neuen Umgebung heimatlich zu fühlen und dort integrieren zu wollen. Und die Gegenfrage an die Bevölkerung dort, ob die bereit sind, die neuen Personen aufzunehmen und an dem Heimatbegriff der Neuen mitzuarbeiten. Also Heimat von beiden Seiten aus zu schaffen. Das sind unsere Hoffnungen und Forderungen, dass Deutschland anerkennt, was es schon längst ist, dass es ein Einwanderungsland ist und endlich sich auch entsprechend benimmt.
Diesen Pavillon, den kann man bei der Architekturbiennale erleben, vom 28. Mai bis zum 27. November. Sie beschäftigen sich aber im Vorfeld schon ganz konkret mit architektonischen Projekten und Entwürfen, die sich vor allem auf Flüchtlinge beziehen, also auf Menschen, die ganz neu und in einer Notsituation nach Deutschland kommen. Sie haben eine Plattform im Internet bereits eröffnet, wo ständig neue Beiträge eingehen. Was sind das für Projekte? Was finden Sie besonders gelungen zum Beispiel?
Diese Plattform auf makingheimat.de ist eine Sammlung von Flüchtlingsbauten, Erstunterkünfte und Sammelunterkünfte oder Gruppenunterkünfte.
Da sieht man auch Zelte und Container.
Also ja, da sieht man all diese Dinge. Relativ provisorisch. Wir bauen ja in Deutschland nicht so provisorisch. Aber es geht um die Antwort auf die Frage, was macht ihr in Deutschland eigentlich mit den Hunderttausenden, die gekommen sind? Deswegen haben wir diesen Ruf herausgegeben, an Architekten und Gemeinden sich zu melden und zu zeigen, was sie wirklich neu geplant haben. Das bewerten wir nicht, das bilden wir ab und stellen fest, dass sich mehr und mehr melden. Wir gehen davon aus, dass es die besseren Projekte sind. Wir werden die auch auf der Biennale zeigen. Von Holz über Metallcontainer, von neu gebauten Häusern, von massiven Bauten, von Gruppenanlagen, von kleinen Häusern bis zu 800 oder 1000 Personen. Wir werden sehr, sehr viel Geld in dieses Projekt stecken. Als Deutschland, Milliarden werden wir in dieses Projekt stecken. In allen Kommunen wird so etwas entstehen. In manchen sind natürlich Bestände da, die man benutzen kann, seien es leerstehende Wohnungen, seien es leerstehende Industriebauten, die man umwandeln kann. Aber in vielen Orten reichen die nicht mehr und es muss neu gebaut werden. Und das Neugebaute bilden wir ab.
Gibt es da was, wo Sie sagen würden, das ist vorbildlich, das ist eine Architektur, die auch menschenwürdig ist, die vielleicht sogar auch das Ankommen in Deutschland erleichtert?
Es gibt einige sehr gute Projekte dabei. Die Architekten haben sich sehr viel Mühe gegeben. Die Kosten sind sehr bescheiden. Es gibt Projekte, die eine schöne Anlage haben mit Innenhöfen, mit Laubengängen im ersten Stock, die den Innenhof überschauen können. Wir denken, dass manche dieser Anlagen sehr zukunftsfähig sind. Aus denen kann man ohne weiteres später andere Arten von Wohnen machen. Und das ist auch die Idee dabei. Die werden länger stehen bleiben. Diese Provisorien sind für 30 Jahre gedacht. Bei den besseren Beispielen kann man hoffen, dass sie auch sehr viel länger stehen werden und eine gute Nutzung finden werden.
Muss man denn für Flüchtlinge eigentlich anders bauen als für den Rest der Bevölkerung?
Muss man nicht. Es sind Menschen wie du und ich, die die gleichen Bedürfnisse haben. Das Bedürfnis nach Privatsphäre zum Beispiel, das Bedürfnis nach Freiraum, das Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit, in der Gruppe etwas zu machen. All diese Dinge müssen beantwortet werden. Der Unterschied ist eben, da subventionierte Wohnformen sind, sind sie natürlich in der Fläche minimiert und im Standard minimiert. Das muss ja auch so sein, ist ja verständlich. Viele werden sicher nach einigen Jahren ausziehen, aber trotzdem müssen sie für eine Zeit lang die Möglichkeit der neuen Heimat für diese Menschen bieten und das wird auch sicher geschehen. Nun ist die Zukunft nicht voraussehbar. Zurzeit kommt kaum noch jemand als Flüchtling an. Deswegen schließen schon die ersten Erstaufnahmeeinrichtungen, was natürlich grundsätzlich positiv ist. Das heißt aber nicht, dass die Gruppenunterkünfte deswegen leer stehen werden. Und wir wissen ja auch nicht, wie viele dieser Menschen in Deutschland bleiben werden und gerne neue deutsche Mitbürger werden möchten. Aber es werden eine Menge sein.
Sie haben eben gesagt, es wird in Deutschland gar nicht provisorisch gebaut, mit so einem leicht ironischen Lächeln. Wahrscheinlich auch eine Anspielung darauf, dass deutsche Bauvorschriften sehr strikt sind und da alles Mögliche zu beachten ist. Ist das ein Hindernis, wenn man gerade in so einer Notsituation sehr schnell für viele Menschen bauen will?
Natürlich, wir sind ja ein regelliebendes Volk. Also das ist typisch deutsch.
Was ist überflüssig? Was kann man weglassen bei den Bauvorschriften?
Das wird verhandelt. Manches wird vielleicht nicht nur temporär erleichtert. Manches wird sicherlich auch langfristig überdacht. Zum Beispiel wird generell die Frage der Stellplatzsatzung angegriffen, ob die nicht überholt sei.
Das heißt, es muss bei Wohnbauten immer einen Parkplatz mit.
Pro Wohnung anderthalb Parkplätze nachweisen. Und die Frage ist das zeitgemäß? Das ist ein Punkt. Die Frage, muss jede Wohnung altengerecht, behindertengerecht zu erschließen sein, sprich über mehrere Geschosse mit Aufzügen, die das Bauen verteuern? Das wird diskutiert. Grundsätzlich würde ich sagen, wir sind ein älter werdendes Volk. Wir werden selbstverständlich Aufzüge überall brauchen.
HR Info, das Interview mit Peter Kaczola-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt und Generalkommissar für den Deutschen Pavillon bei der Architekturbiennale dieses Jahr in Venedig. Herr Schmal, Sie bringen ja für das Projekt selbst einiges an Migrationserfahrung mit. Sie sind in Ihrem Leben schon früh viel umgezogen, geboren in Altötting. Ihre Mutter stammt von den Philippinen, daher der Nachname Kaczola. Ihr Vater aus Deutschland mit dem Nachnamen Schmal. Und er war als Bauingenieur viel unterwegs. Sie haben da als Kind und Jugendlicher in Pakistan, in Indonesien und in Deutschland gelebt. Wie haben Sie das Ankommen an den verschiedenen Orten erlebt?
Als Kind natürlich eher unbewusst. Das Nachdenken über diese neuen Orte und das Leben an neuen Orten passiert erst etwas später. Mir ist zum Beispiel ungemein prägend aufgefallen, dass ich mit 14 nach Indonesien kam, dass ich auf einmal einer in der Masse war. Was mir in den 10 Jahren vorher in Deutschland nicht so aufgefallen ist, dass das nicht so war.
Dass Ihre Mutter aus Asien stammt, ja, sieht man Ihnen an, muss man dazu sagen.
Ich in Mülheim an der Ruhr waren kaum, da waren die ersten Gastarbeiter. Die waren aus Italien, Griechenland, Spanien. Und es ist mir nicht aufgefallen, dass ich nicht so bin wie alle anderen, weil das für mich normal war. Aber in Indonesien wurde mir dann klar, es kann auch anders sein. Man kann auch einfach anonym in der Masse untertauchen und das ist wohltuend für jeden. Man kann nichts dafür. Es ist einfach die Reaktion der Umwelt. Als Weißer, wenn Sie in Kenia auf den Markt gehen, werden Sie wissen, wie es ist, wenn Sie den ganzen Tag über nie anonym in der Masse verschwinden können, sondern jeder weiß, wo Sie langgelaufen sind. Das Gefühl, einer der Masse zu sein, ist ein ganz großes menschliches Bedürfnis. Das wurde mir dort erst klar mit 14 und es hat mich sehr geprägt. Es hat mich positiv geprägt gegenüber diesem Land Indonesien und ich war sehr glücklich darüber.
Als Sie dann wieder nach Deutschland kamen?
Dann war mir das natürlich total bewusst und da war ich aber dann schon im rebellischeren jugendlichen Alter und habe darauf auch entsprechend reagiert. Aber das ist die Folge davon, dass man über sein Aussehen beurteilt wird und es werden Erwartungen formuliert, Vorurteile formuliert, denen man dann entsprechen sollte.
Bei Ihrem Biennale-Projekt Making Heimat, da geht es ja nicht nur darum, wie man Leute, die ankommen, erstmal irgendwo unterbringt, sondern auch, wie der Ort zu einem Ankunftsort wird. Sie stützen sich dabei sehr stark auf die Thesen des kanadischen Autors Doug Saunders, der darüber ein Buch geschrieben hat, Arrival City, in dem er genau das untersucht. Was macht einen Stadtteil zu einem erfolgreichen Stadtteil für die Ankunft von Einwanderern? Wie würden Sie das definieren? Was ist eine erfolgreiche Arrival City?
Eine erfolgreiche Arrival City ist eine Stadt, die in der Nähe von Arbeitsplätzen liegt, die eine öffentliche Infrastruktur bietet, die gute Schulen für die Kinder bietet, die billige Mieten bietet für Ankommende und möglicherweise Chancen bietet, sich wirtschaftlich auszudrücken. All das machen Ankunftsstädte oder Stadtviertel aus und sie gibt es überall auf der Welt und sie gibt es eben auch in Deutschland. Doug Saunders hat dieses Phänomen 15 Jahre lang besucht, beobachtet und niedergeschrieben. Die Thesen haben wir eigentlich aus seinen Büchern gezogen und versucht, sie zu formulieren, auf den Punkt zu bringen und auf Deutschland zu beziehen. Seine Ankunftsstädte waren in Mumbai, in Sao Paulo, Hongkong und ähnlichen Orten. Später dann auch in London, in den Einwanderungsvierteln und in letzter Zeit eben in Europa. Wir werden feststellen, dass alles, was wir auf der Biennale über deutsche Ankunftsstadtviertel sagen, jeder Besucher ganz einfach auch auf sein Land zurückbeziehen kann und sagen, das kenne ich, das gibt's bei uns auch.
Ein überraschender Befund bei Doug Saunders ist ja, dass er sagt, in den Stadtteilen ist es auch sinnvoll, wenn die Leute auf Landsleute treffen, also auf ethnische Netzwerke. Das widerspricht ein bisschen dem, was wir sonst so hören. Die Warnung vor Ghettos, vor Parallelgesellschaften. Sind Ghettos vielleicht gar nicht so schlecht, weil sie zunächst mal Anknüpfungspunkte von Landsleuten bieten für diejenigen, die kommen?
Ja, diese These ist ganz besonders umstritten zurzeit. Ganz Frankreich redet ja darüber, ob es nicht zig Molenbeeks in Frankreich gäbe, wo dann Islamisten parallel von der Gesellschaft, vom Staat unerkannt sich gegenseitig beeinflussen, bis sie dann reif sind für Terrorattentate in ihren Ländern. Es handelt sich ja meist um Menschen der zweiten Generation. Und insofern ist diese These sehr umstritten zurzeit, besonders bei Politikern. Aber er sagt ja auch, es ist keine These, es ist nur eine Beobachtung. Die Beobachtung ist, dass Menschen in der Fremde ihresgleichen suchen, weil sie Hilfe brauchen, weil sie Unterstützung brauchen, weil sie Kredite brauchen, weil sie Arbeitsplätze brauchen, weil sie die Sprache noch nicht können. Früher hieß das Chinatown oder Little Italy. Wo sind die Chinatowns und Little Italys in Europa? Wo sind sie in Deutschland? Wir haben kein Ghetto in ganz Deutschland. Ein sogenanntes Ghetto wäre ein Viertel, in dem 40% einer Ethnie dominierend ist. Das gibt es selbst in Kreuzberg nicht, das gibt es auch in Offenbach nicht, das gibt es auch in Stuttgart nicht. Wir haben Städte wie Offenbach mit 58% Migrationshintergrund und 38% Ausländeranteil, aber die Ausländer sind dann aus 150 Ländern. Insofern ist das nicht das, was die Politik befürchtet. Es ist natürlich klar, dass ein Eritreer nicht unbedingt eine türkische Umgebung sucht. Aber in so einer Stadt wie zum Beispiel Offenbach wird jeder, der kommt, jemanden finden aus seiner Community. Wir stellen fest, dass es in Deutschland interessanterweise Konzentrationen gibt. Es gibt Orte, an denen sehr viele Bulgaren sind. Es gibt Orte, an denen Irakis sind oder Inder oder Griechen und so weiter und so weiter. Es gibt Konzentrationen, die niemand geplant hat. Die kommen von ganz alleine über irgendwelche Zufälle. Und einen dieser Zufälle haben wir für die Biennale zum Beispiel beleuchtet, Berlin-Lichtenberg, in dem Vietnamesen sich zusammengefunden haben und eine wirtschaftliche Basis gefunden haben. Es war ein vietnamesischer Geschäftsmann, der dort große Lagerhallen kaufte und einen riesigen Markt, das Dong Suan Center, aufgebaut hat, in denen heute fast nur vietnamesische Geschäftsleute sind, aber auch viele Inder und nordafrikanische Händler tätig sind. Ein ganz besonderes Zentrum, wie es in ganz Westdeutschland nicht existiert. Ein kompletter riesiger Markt unter migrantischer Kontrolle, unter migrantischen Regeln und unter Duldung der örtlichen Behörden. Ein faszinierender Ort.
HR Info, das Interview mit Peter Katschola-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums und Generalkommissar für den Deutschen Pavillon bei der Architekturbiennale in Venedig. Dort werden Sie Offenbach als ein Beispiel für eine Arrival City, die ziemlich gut funktioniert, präsentieren. Was ist vorbildlich an Offenbach und was fehlt noch?
Vorbildlich an Offenbach ist, wie die recht schlanke Stadtverwaltung mit ihrer Aufgabe, die sie sich nicht gestellt haben, umgehen. Die Aufgabe, Arrival City für Rhein-Main zu sein, ist ihnen zugefallen. Sie bewältigen sie aber gut und sie mühen sich und die Verwaltung untereinander ist eng vernetzt, sehr schlank aufgestellt und mit kurzen Wegen, sodass alle Teile der Verwaltung mitbekommen, um was es gerade geht und wie man darauf reagieren kann. Was ihnen fehlt, ist ein wenig die urbane Dichte. Das hat einerseits damit zu tun, dass sehr viele der Einwanderer beruflich stark eingespannt sind und das eben nicht in Offenbach, sondern die Arbeitsplätze sind nun mal in Frankfurt oder am Flughafen oder in ganz Rhein-Main, sodass die arbeitende Bevölkerung tagsüber nicht da ist.
Also es ist nicht so ein pulsierender, es ist kein pulsierender Stadtteil, wo ganz viele Geschäfte sind.
Genau, oder so. Das Pulsierende fehlt, das ist im Gallus in Frankfurt stärker oder im Bahnhofsviertel, aber es erzeugt sehr viel Unkonventionelles und es bietet viele Freiräume an, die Frankfurt zum Beispiel nicht mehr hat. Vor einigen Jahren hätte man gesagt, das Brooklyn von Frankfurt ist Offenbach. Heute ist Brooklyn unfassbar teuer geworden und attraktiv. Offenbach geht auch in die Richtung, aber so ist es noch nicht. Es ist ein Ventil für Frankfurt in vielerlei Hinsicht, jetzt zurzeit für den Wohnungsmarkt.
Aber da wird Offenbach auch hip. Ja, da ist die Hochschule für Gestaltung. Ja. Da gibt es eine Künstler- und Studentenszene, die im Moment attraktiv ist, die sogar Frankfurter dorthin zieht. Ist das nicht eine Gefahr dann auch für so eine Arrival City, dass die ganz schnell so schick wird, dass das nicht mehr erschwinglich ist?
Also in Offenbach wünscht man sich schon lange Gentrifizierung, die kam nur nie. Offenbach war früher reich, bis in die 60er, bis die Lederindustrie den Bach runterging. Vorher waren sie reich. Das Westend von Offenbach hatte die Villen der Lederfabrikanten. Dieses hat man vergessen. Heute sind in den Lederfabriken Lofts, die es in Frankfurt nicht gibt, aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Infrastruktur der Fabriken. Und es kann sein, dass es so erfolgreich und populär wird, dass die Preise Frankfurt ein Niveau annehmen. Dann wird es seine Funktion als Arrival City abgeben an Orte, die etwas weiter weg sind und weiterhin günstig sind. Der schlechte Ruf in Frankfurt gegenüber Offenbach hat dazu geführt, dass so viele Frankfurter nicht selbstverständlich nach Offenbach gezogen sind, weswegen die Mieten ab der Stadtgrenze rapide fallen. Das wird auch noch ein paar Jahre so sein. Vor allen Dingen gehen die Frankfurter Mieten gerade durch die Decke in einer Art und Weise, die atemberaubend ist. Und so atemberaubend verändern sich die Mieten in Offenbach derzeit noch nicht.
Sie haben ja selbst da fast 10 Jahre gelebt.
Ich habe da 7 Jahre gewohnt gerade, 8 Jahre gewohnt. Hm. Ich bin gerade erst vor wenigen Monaten nach Frankfurt gezogen.
Warum?
Ins Allerheiligenviertel, weil das, was wir gesucht haben, wir nicht gefunden haben in Offenbach, obwohl ich sehr gesucht habe. Ich bin großer Fan von Offenbach und werde es auch weiterhin bleiben. Der Wochenmarkt ist um einiges besser als alle Frankfurter Märkte. Und da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Das ist toll, das ist wunderbar. Und den Hafen 2 gibt es natürlich auch in Frankfurt nicht.
Also Gentrifizierung auf der einen Seite als Gefahr. So ein Stadtteil wird
Gefahr
hip,
und
wird
Chance.
Schick. Gefahr und Chance.
Ja.
Auf der anderen Seite das Stichwort Parallelgesellschaften, Ghettobildung, sagen Sie, ist nicht so dramatisch, weil es nicht diese ethnische Monostruktur in Deutschland gibt. Trotzdem, und das ist ja die Frage dann auch an die Architekten, an die Stadtplaner, kann man so etwas wie eine erfolgreiche Arrival City überhaupt planen?
Nein, Sie können sie nicht planen. Sie können nur die bereits entstandene oder entstehende unterstützen und fördern und nicht verhindern. Sie können also als Stadtplaner, besonders als Stadtplaner, eher als Architekt, als Stadtplaner dafür sorgen, dass ankommende neue Bevölkerungsschichten positiv integriert werden und dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass sie schauen, dass sie keine Problemviertel haben mit Schulen, in denen ein normaler Lehrer nie gehen würde, sondern ganz im Gegenteil sollten sie versuchen, durch Sonderzulagen besonders gute Schulen in solchen Vierteln zu erzeugen, sodass die Menschen aus anderen Vierteln in diese Schulen unbedingt möchten, sodass diese vorher stigmatisierten Viertel vielleicht einen positiveren Touch bekommen. Sie sehen es gerade in Offenbach, es ist möglich. Und dass diese positivere gewordenen Orte dann auch andere Bevölkerungsschichten anziehen, was Gentrifizierung mit sich führt, aber eher im positiven Sinne. Gentrifizierung ist an sich nicht bösartig, sondern der Lauf der Dinge. In gewisser Weise ist es sehr positiv, hat aber eben negative Auswirkungen. Und die Idee, man könnte ganze Städte und Stadtviertel vor Veränderung schützen, ist eine absurde Idee, die an der Realität vorbeigeht.
Wenn Sie sagen, man kann sowas eigentlich als Stadtplaner oder als Architekt nicht wirklich planen und steuern, gibt es eine Möglichkeit, Voraussetzungen für einen spannenden Wildwuchs zu schaffen? Also zum Beispiel auch den Einwanderern Möglichkeiten zu geben, ihre Häuser, ihre Wohnformen zu einem Stück weit selber zu gestalten, weiterzubauen?
Das schaffen wir nicht in Deutschland. Wir sind dazu nicht locker genug und unsere Regeln sind zu schwierig. Wir werden das nicht hinkriegen.
Sie zeigen ja ein Beispiel aus Chile, wo das gemacht worden ist.
Der Chef der Biennale, Alejandro Aravena, hat mit seinem Team Elemental gerade bewiesen, wie das in Chile funktioniert, für untere Bevölkerungsschichten, ihnen ein halbes Haus hinzustellen und sie das Haus selber fertig bauen zu lassen und arme Menschen zu Inhabern zu machen, die dann automatisch Mittelschicht werden und ein ganz anderes Leben führen können.
Identifizieren sich mit dem Stadtteil, haben da investiert.
Genau, all diese positive Dinge. Das schaffen wir nicht, weil wir diese Regeln nie so weit herunterbrechen können, dass wir bei unserem etwas schwierigen Klima und unserer Art, aufs Klima zu reagieren, das nicht jedermann überlassen können. Aber Ansätze davon sind gut und könnten dazu führen, dass wir damit etwas gelassener umgehen mit eigenen Veränderungen durch die Besitzer. Eigentlich möchten nämlich auch hier bei uns alle Menschen auf ihre Weise an den Häusern herumschrauben, wenn sie ihr Eigentum sind. Wir verhindern das meistens. Aber wenn man nicht genau hinschaut, zum Beispiel in die Schrebergärten, sieht man allerlei Vielfalt. Wenn man in Siedlungen schaut, die nicht mehr der Wohnungsbaugesellschaft gehören, wie in Braunheim, sondern den einzelnen Bewohnern, dann verändert so eine Siedlung ganz entschieden ihr Gesicht. Das muss man dann nur zulassen, dann wird es schon bunt.
Wenn Sie all diese Ideen präsentieren bei der Architekturbiennale in Venedig dieses Jahr, dann sind das ja Ideen, die zum Teil die Architekten eher arbeitslos machen, weil sie gerade sagen, da kann man nicht so viel planen, da sollte man den Leuten selbst auch was zutrauen und sie machen lassen. Ist dieser Ansatz, die Arrival City, die Ankunftsstadt entstehen zu lassen, einer, der für Architekten gar nicht so viel Prestige hergibt?
Also der prestigeträchtigste Preis ist der Pritzker-Preis und Herr Aravena hat ihn gerade bekommen für eben diese Siedlungen mit Elemental in Chile. Mit anderen Worten, diese Art von Arbeit ist im Moment sehr prestigewürdig und man kann sich Meriten verdienen. Also im Moment sieht das nicht so aus. Im Moment ist da durchaus eine Chance für architektonisches Gestalten und auch für einen möglichen Ruhm.
Peter Kaczola-Schmal in HR Info das Interview. Er ist Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt und gestaltet mit seinem Team den Deutschen Pavillon bei der Architekturbiennale dieses Jahr in Venedig. Dort zu erleben vom 28. Mai bis 27. November. Die Ausstellung unter dem Titel Making Heimat, Germany Arrival Country wird danach auch im Architekturmuseum in Frankfurt zu sehen sein. Mehr Informationen dazu und das Interview als Podcast finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.